Ich würde gerne zu Beginn einfach beten. Papa, hab du Dank für die Zeit bisher. Hab du Dank dafür, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und ich bitte dich jetzt einfach, schenk mir einfach die richtigen Gedanken und die richtigen Worte, einfach dein Wort auszulegen. Und schenk du einfach offene Herzen, dass dein Wort einfach mitten ins Herz trifft. Amen. Die in meinem Umkreis haben das schon ein bisschen mitbekommen. Ich bin mittlerweile ein Mose-Fan geworden. Ich habe bisher so das Alte Testament meistens so ein bisschen gemieden, weil ich immer so dachte, ja, da stehen halt so die Sonntagsschulgeschichten drin, dass man halt irgendwie nett erzählen kann. Und ja, ich habe jetzt eine Bibelschule angefangen und das Erste, was kam, war Mose. Und ich so, ach, herrje. Und dann, ja, muss man das halt so anhören und mit jedem Mal, jeder Auslegung oder jeder Bibelschuleinheit, die kam, ist mein Herz einfach immer mehr für Mose entfacht. Und ich denke, dass die meisten die grobe Geschichte des Mose eigentlich kennen. Ich habe euch auf der einen Seite des Blattes so einen ganz kurzen Verlauf auch noch draufgeschrieben, einfach die Bibeltexte. Ich habe ein bisschen was ausgelassen, weil sonst, ja, ihr habt selber eine Bibel, um alles nachzulesen. Aber einfach das, was ich jetzt so ein bisschen einfach brauche. Mose ist ein Sohn aus dem Stamm Levi. Leviten waren ein sehr gottesfürchtiges Volk. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Irgendwie war mir das irgendwie nicht so bewusst. Ich dachte, das ist so irgendeiner aus dem israelitischen Volk. Und die Eltern, eigentlich die Mama, hat ein Kind gekriegt. Und ich finde es total spannend, das seht ihr, habe ich euch auch draufgeschrieben. Sie da sah, was für ein schönes Kind das war. Also es war nicht einfach nur irgendein kleiner Zellhaufen, sondern es war ein wirklich schönes Kind. Das wird später auch nochmal beschrieben, dass Mose wirklich ein schöner Mann war. Hat sie ihn 3 Monate lang versteckt und hat ihn dann in diesen Korb gegeben. Ich glaube, die Geschichte ist den meisten bekannt. Der Korb ist am Nil entlang geschwommen und die Königstochter hat, die Pharaonentochter hat diesen Korb gefunden und hat gesehen, ein schönes Baby liegt in diesem Korb. Und sie hat erkannt sogar, dass es ein Israelit war. Und der Erlass war eigentlich, dass jedes Erstgeborene getötet werden sollte. Und sie hat es aber gesehen und hat beschlossen, ich nehme es zu mir. Und der Clou an dieser ganzen Geschichte ist sogar, dass die Schwester gesehen hat, wie die Pharaonentochter dieses Baby rausgeholt hat und hat ihr vorgeschlagen, ich kenne da eine, sie würde sich gerne um das Baby kümmern. Und hat dann die Mama von Mose geholt und die Mama von Mose konnte ihr eigenes Kind die ersten Jahre begleiten. Und es war damals sogar so, dass das steht auch im Text drin, dass es eine ganze Weile dort war. Man geht davon aus, dass es sogar 2,5 bis 3 Jahre war. Die meisten Mamas unter euch werden wissen, dass die ersten 3 Jahre eigentlich mit die prägendsten sind für Kinder. Deswegen bleiben viele auch die ersten paar Jahre zu Hause. Das sind die entscheidenden Jahre. Und die hat Mose bei seiner Familie verbracht, bei seiner Mama. Er hat quasi die richtige Muttermilch aufgesogen, die ersten kleinen Rituale gelernt. Und ich finde es total spannend, dass Gott es einfach hingekriegt hat, obwohl eigentlich getötet werden hätte sollen, dass er bei seiner Mama und seinem Papa aufwachsen durfte, die ersten 3 Jahre. In dieser Zeit war es ganz oft so, dass das israelitische Volk hat sich natürlich auch mit Kindern beschäftigt, so wie wir auch. Wir singen den Liedern vor, wir lesen den Geschichten vor und das hat das Kind mitbekommen. Es hat so den ersten Touch von Gott miterlebt. Dann wurde es an den Hof gebracht. Dort war er dann knappe 40 Jahre, also einen Großteil seines Lebens hat er am Hof von Ägypten verbracht. Man kann es nachlesen in der Apostelgeschichte, dass er 40 Jahre alt war, als er seine Brüder und Schwestern aufgesucht hat und dann diese Geschichte losging, wo er einen Aufseher geschlagen hat. Aber was ist in dieser Zeit passiert? Und das finde ich eigentlich total spannend, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Geschichte befasst, was die Pharaonen früher gemacht haben. Die Pharaonen, er ist ja nicht an irgendeinen Königshof gekommen, an irgendeinen Hof, sondern an einen Königshof. Als Königssohn wurde er, oder als Pharaonensohn wurde er aufgezogen. Und da hat man ja nicht einfach nur das Kind einfach nur im Dreck spielen lassen. Nein, so jemanden, er sollte ja Nachfolger werden. Er sollte der nächste Gott werden, der nächste Sonnengott. Er musste also natürlich irgendwo vorbereitet werden. Das heißt, er musste sich körperlich irgendwo betätigen. Er musste ja sportlich sein. Er musste ja auch dem Kriegsheer vorstehen. Das heißt, er musste irgendwo auch seine militärische Ausbildung haben. Und als militärischer Ausbilder, dann ist man nicht einfach nur dick und sitzt in einer Ecke. Er musste Umgangsformen lernen. Das heißt, wie begegnet man einem König? Wie begegnet man hochgestellten Persönlichkeiten? Das heißt, er musste auch redegewandt sein. Er musste irgendwie diese ganzen Umgangsformen lernen. Das steht später auch in der Bibel, dass er sehr wortgewandt war. Und wenn man ein bisschen an seine Geschichte denkt, er muss ja später wieder vor den Pharao treten, um das mit diesen Plagen ihm zu sagen. Das heißt, er wusste, wer da vor ihm steht und wie man ihm begegnet, auch mit welchem Respekt man einem Pharao begegnet. Das mit der Wortgewandtheit habe ich schon gesagt. Ich finde es auch interessant, er hat, glaube ich, auch nicht nur gelernt, wie er vor einem König steht, sondern auch, wie er ein Volk zu leiten hat, wie er zu einem Volk spricht. Das heißt, er stand nicht einfach nur da und hat rumgestottert, so wie es mir heute wahrscheinlich ein bisschen passiert, weil ich nervös bin. Er hat das auch richtig gelernt, er hat richtig Rhetorik gelernt. In der damaligen Zeit gab es ja auch schon diese ganzen Schulen, wo einfach viel auch geforscht wurde, einfach auch Astronomie und Landeskunde, wie sehen die Völker um uns herum aus, wie ist das Land aufgebaut, wie bestelle ich einen Acker. Er war sogar dazu zuständig, also der Pharao später, um zu entscheiden, wann dürfen die Bauern die Ernte einholen. Er war Gott, er war ja gleichgestellt wie Gott, er war ja dafür verantwortlich, wann ist da Wasser, wann ist da kein Wasser, wann dürfen die Ernte einholen, wann muss ausgesät werden. Er hatte das ja in der Hand. Darauf wurde er vorbereitet. Das heißt, er musste aber auch damit sich auseinandersetzen, okay, wie kommt denn das Wasser vom Nil bis zu den ganzen Feldern? Das heißt, er war auch, sag ich mal, in Architektur und diesen ganzen Sachen sehr bewandt. Er hat auch eine politische Ausbildung natürlich gehabt. Als Pharaos Sohn musste er sich ja natürlich auch mit diesen Völkern ringsrum beschäftigen. Also er musste auch Gesetze erlassen, Verwaltung, Organisation, Archiv vielleicht auch irgendwo führen. Wenn man sich die Ägypter anschaut, haben sie ja alles archiviert. Können wir jetzt noch teilweise sehen. Er konnte schreiben, er konnte lesen, er konnte rechnen und er kannte auch seine eigene Geschichte. Interessant finde ich, wenn man das schon mal vergleicht mit der eigenen Ausbildung, verachtet einfach nicht, was ihr alles lernen könnt. Auch wenn es vielleicht nicht immer gleich den christlichen Touch hat. Manche sind ja dann so ganz super christlich und wollen nur die christlichen Sachen. Manchmal brauchen wir auch weltliche Sachen, um es einfach für Gott einzusetzen. Ich habe schon gesagt, er hat ja am Anfang seines Lebens die ersten paar Jahre bei seiner Mutter verbracht. Er hat also auch schon so den ersten geistlichen Spirit mitbekommen. Interessant finde ich, dass im Kapitel 2 im Vers 11, also keiner vom Pharaonenstaat ging einfach mal so zu den Israeliten und hat einfach mal geguckt, was die da machen. Da steht aber, als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten. Er wusste also, woher er sogar kommt. Es wurde ihm gar nicht verheimlicht. Und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Er hat also auch ein gewisses Empathiegefühl für sie schon entwickelt. Das heißt, vielleicht hat er sich auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, welche geistliche Gesinnung hinter diesem Ganzen steckt. Warum sind die irgendwie anders als wir, einem Pharaonenstaat, so wie er es quasi die meiste Zeit gelernt hat. Genau, erstmal soweit zu dieser Geschichte. Bis dahin. Es gibt also zwei große Sachen, die einfach Mose geprägt haben, seine Eltern. Und das ist eigentlich meine erste Frage an euch. Ich habe euch auf der Rückseite, es sind so ein paar Fragen. Er wurde erzogen im Glauben der Väter, die ersten 3 Jahre lang. Und ich einfach für euch, dass ihr euch mal Gedanken macht, was haben eure Eltern euch mitgegeben? Ich bin leider in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich finde es ganz spannend. Meine Eltern haben mir trotzdem vieles mitgegeben, auch in einem christlichen Bezug. Sie haben mir sogar einen christlichen Namen gegeben, obwohl sie es gar nicht wussten, was ich sehr spannend finde. Mein Name heißt Gnade und ich glaube, ganz viel hat so ein Name einfach auch eine Bedeutung. Und mir ist ganz viel Gnade in meinem Leben einfach passiert. Genau. Dann die nächste Sache ist ja, er erfährt alle Bildung, die Ägypten einfach so zu bieten hatte. Das ist die nächste Frage an euch. Was habt ihr in eurem Leben bisher gelernt? Welche Ausbildung habt ihr gemacht? Was habt ihr sogar vielleicht in der Schule gelernt, im Kindergarten? Was prägt euch? Welche Macken habt ihr vielleicht auch gelernt? Ich finde es total spannend, mein Leben, als ich nach dem Abitur überlegt habe, okay, was soll ich denn machen, hatte ich einen absoluten Nullplan. Und Nullplan hieß tatsächlich Nullplan. Ich kam hier in Welzheim an und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin bei Flors in den Flur, sage ich jetzt mal, gezogen, habe bei der Raffi und Deborah mit im Zimmer geschlafen und meine ganzen Sachen, die ich so hatte, standen da im Flur rum und ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Das Einzige, was ich wusste, ich wollte weg von zu Hause. Ich hatte immer ein bisschen Streit mit meinem Papa, hat sich aber mittlerweile gelegt. Genau, und eines Abends habe ich mit Raffi, saß sie abends da und wir haben halt einfach überlegt, okay, was kann ich denn jetzt machen, weil ich kann ja nicht immer in diesem Zimmer mithausen, beziehungsweise meine Sachen im Flur stehen lassen. Flors haben dann schon gesagt, ja, es wäre schön, guck doch mal nach einem Zimmer und so. Ja, und dann saß ich abends da mit der Raffi und Raffi hat gesagt, ja, komm, wir beten einfach dafür, dass ich einfach einen Plan kriege. Gut, das haben wir dann getan. Am nächsten Tag war Gottesdienst. Auch wenn sich Jutta witzigerweise nicht mehr daran erinnern kann, aber sie ist schuld. Sie hat dann mich eingeladen, ins Bethel zu kommen. Also Bethel ist hier das Pflegeheim. Und dann war für mich klar, ja, dann mache ich halt mal ein Praktikum in Bethel. Dann war für mich klar, okay, ich bleibe auch tatsächlich hier. Habe ich auch Geld verdient. Bin dann mal zu Botosch gezogen und ja, das Jahr war sehr anstrengend, intensiv. Ich habe vieles gelernt, tatsächlich gelernt. Genau. Also, was lernen wir? Was haben wir gelernt in unserem Leben? Mose war schon 40 Jahre alt. Ich bin jetzt 35 und ich überlege mir jetzt tatsächlich, okay, was habe ich bis jetzt gelernt? Ich bin fast so alt wie er. Welchen Start lege ich jetzt nochmal hin? Und die zweite Frage ist, was habe ich auch tatsächlich in dieser Zeit geistlich gelernt? Also nicht nur in der Welt, sondern was habe ich geistlich gelernt? Und ich muss sagen, ich bin, ja, ihr wisst ja, ich war eine Zeit lang nicht hier in der Gemeinde, bin ganz oft auf dem Trockenen einfach geschwommen. Und ich finde es total, für mich total faszinierend, jetzt eine Bibelschule zu machen, einfach nochmal wirklich ins Wort einzusteigen. Und ich merke einfach, wie viel ich verpasst habe. Wirklich verpasst habe. Sorry. Und ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr so eine Trockenzeit nicht habt. Ich kann euch nur ermutigen, in der Bibel zu lesen und zu schauen einfach, was Gott vorhat. Und Gott hat so viel vor. Das ist der Wahnsinn. Und ich bin selber jetzt auf der Suche, deswegen machen wir auch gerade die Jüngerschaftsschule. Ich bin, glaube ich, selber zwar Leiter, aber ich bin auch Teilnehmer, weil ich einfach gerne wissen möchte, was Gott vorhat. Was hat Gott vor mit unserer Gemeinde? Genau. Mose ist ja nicht stehen geblieben. Er ist ja nicht in Ägypten stehen geblieben, sondern ist dann gegangen. Es war richtig dramatisch. Er hat jemanden getötet. Er hat richtig Sünde begangen. Und er ist dann in die Wüste gegangen, hat da eine neue Familie, eine neue Stadt hingelegt und hat Gott ganz weit weggeschoben. Und das habe ich auch. Dankeschön. Sorry. Ich kann mich sogar an den Abend erinnern, da habe ich meine florische Familie ein bisschen geschockt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich glaube nur mal an Gott. Ich bin weit weg. Genau. Und so ging es, glaube ich, Mose auch. Er war selber, glaube ich, total überrascht, dass er jemanden getötet hat. Aber Gott ist einfach größer. Er hat einen totalen Plan gehabt. Im Gesetz der Ägypter war es so, dass wenn der Pharao stirbt, werden alle Verfehlungen gelöscht. Und das war da auch so. Mose hätte eigentlich vor den Pharao kommen müssen und hätte eigentlich für seine Strafe büßen müssen. Und da er in der Wüste war und sich quasi versteckt hielt, kam es zu dem Zeitpunkt, dass sein quasi Stiefvater gestorben ist und seine Verfehlung, dass er jemanden getötet hat, wurde einfach ausgelöscht. Und ab diesem Moment gibt es einfach einen Neustart in Moses Leben und den gab es auch bei mir. Ich muss leider zu sagen, ihn gab es bei der SV unten in Schorndorf, weil ich habe ja dann gewechselt. Und ich fand es total spannend. Die SV hat in dem Jahr einfach angefangen, einfach zu sagen, wir lesen die Bibel. Wir lesen die Bibel in einem Jahr durch. Ich habe es nicht ganz geschafft, leider. Ich bin nicht so der Ausdauernde. Aber mich hat dieses Leben einfach total angesteckt. Und so geht es jetzt hier Mose auch. Mose begegnet einfach Gott. Er ist mit seiner Schafherde, die er da einfach die ganze Zeit betreut hat, von seinem Schwiegervater, einfach nach Midian gegangen. Nach Horeb, Entschuldigung, zum Berg Gottes. Er ist für seine Verhältnisse damals über den Horizont hinausgegangen, was sehr ungewöhnlich war. Und Gott begegnet ihm. Und ich kann euch sagen, wenn ihr Gott begegnet, ihr könnt nicht mehr zurück. Und das wünsche ich euch. Gott begegnet ihm in dem brennenden Dornenbusch. Das ist eigentlich noch eine ganz komplette eigene Predigt. Ich werde das jetzt ein bisschen nur kurz fassen. Es ist der Wahnsinn. Gott begegnet ihm, er spricht mit ihm. Er darf wirklich in den Austausch gehen. Und ich finde es total toll, dass Gott ihn ausrüstet. Gott gibt ihm drei Sachen mit, um später einfach sein Volk auch zu überzeugen, dass Gott wirklich existiert. Er bekommt einen Stab, der zur Schlange werden kann. Er darf seine Hand in den Mantel stecken und sie, wenn er sie wieder rauszieht, hat sie Aussatz. Und wenn er sie nochmal reinsteckt, ist es wieder gesund. Und er kann das Wasser des Nils zu Blut werden lassen. Um einfach zu zeigen, dass Gott größer ist. Dass Gott größer ist als der Pharao, der eigentlich so ein bisschen die Macht hat über den Nil, zeigt er ihm mit diesem Wasser, hey, ist einfach, ich kann das zu Blut werden lassen. Und das war auch bei den Ägyptern so, dass das unrein war. Das heißt, das, was über die Macht, die einfach der Pharao hat, hier, das ist nichts mehr wert, das ist unrein, das ist unwichtig. Und Mose, obwohl er diese ganzen Wunder selber sieht, steht dann da, und das finde ich, so ging es mir tatsächlich eigentlich auch. Mose steht dann da im Kapitel 3 ist es dann. Die erste Frage ist, wer bin ich denn überhaupt, dass du mich auswählst? Im 11. Vers steht es, ne? Wer bin ich, dass ich jetzt zum Pharao gehen soll und die Israeliten aus Ägypten führen soll? Und ich kann euch sagen, die Jüngerschaftsschule heißt Gottes Königskinder. Wir sind Kinder eines großen Königs. Wir sind sein geliebtes Kind. Schon allein das ist es wert, dass wir losgehen dürfen. Die zweite Frage ist, und da ist er ein bisschen höflich, weil da fängt er so ein bisschen an rumzueiern. Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Ja, was soll ich denn antworten? Tja, ich kann euch sagen, Gott sagt, ich bin der ich bin. Gott ist unveränderlich. Wir haben es gestern in der Jüngerschaftsschule gehört. Gott ist einfach beständig. Er fängt nicht heute an, sich zu entscheiden, ja, heute liebe ich dich und morgen nicht, sondern er liebt dich immer, dauerhaft. Und ich finde es total, also mich hat es total berührt. Dann ist die nächste Frage, ja, wo soll ich denn hingehen? Ja, wo sollen wir hingehen? Ich kann euch sagen, wir müssen eigentlich nur die Tür hier aufmachen. Da geht's los. Da beruft uns Gott hin. Wir sind hier in Welzheim. Wir sollten als Gemeinde Licht werden. Das ist ein ganz großer Wunsch für mich. Und trotz alledem, dass Gott ihm diese ganzen Fragen sogar beantwortet, sagt Mose, ich kann nicht reden. Nimm jemand anders. Und das ist was, so wie ich mich selber ganz oft fühle. Ich fühle mich nicht großartig gesegnet, dass ich jetzt sage, ich bin hier ein Bill Johnson und kann hier auf Konferenzen, was weiß ich, sonstige Dinge machen. Aber Gott hat uns ausgerüstet und wir müssen nicht alle ein Bill Johnson werden. Wir können das auch im Kleinen hier tun. Gott hat aber auch Großes vor. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, das zu suchen. Mehr draus zu machen, weil Gott ist mächtig. Und das nächste ist noch, bin ich bereit? Er hat sich dann um seine Familie gesorgt. Ja, was soll ich denn mit meiner Frau machen? Die gehört halt nicht nach Ägypten. Soll ich die jetzt mitnehmen oder nicht? Und ich mache euch einfach Mut, verlasst euch da auf Gott. Für mich war die Zeit in der SV in Schorndorf, wir haben mehrere Gemeinden gemeinsam angeschaut, wo wir denn hingehen können. Wir haben auch überlegt, ob wir gemeinsam gehen würden. Und Gedi hat gesagt, nee, für ihn ist es nicht dran. Und ich war einfach immer total geknickt. Wir haben einfach das Gott überlassen. Ich bin dann halt in die SV gegangen. Gideon ist weiterhin hierhin gegangen. Und ich sag's euch, ich bin auf eine Fortbildung gefahren über die Schule. Und ich saß einfach nur mitten im Auto. Und ich musste dann anhalten, weil innerlich bei mir, das war innerhalb von Sekunden, ein innerlicher Film ablief. Und Gott hat mir einfach eine Vision geschenkt für Welzheim und für die Jugendarbeit hier. Und ich muss sagen, ich habe mich erstmal geweigert. Ich habe genauso wie Mose gesagt, hey, wer bin ich? Nimm doch irgendjemand anders. Nimm meinen Mann oder nimm den Rainer. Der Rainer macht das doch schon eh die ganze Zeit hier. Und ich habe knapp anderthalb Jahre hat Gott an mir arbeiten müssen, dass ich wieder zurückkomme. Und ich habe so gesagt, eigentlich will ich nicht. Ich habe das für mich irgendwo auch abgeschlossen gehabt, hier in der Gemeinde zu sein. Ich will nicht. Genau. Und dann, ich kann es euch gar nicht genau sagen, wie es richtig anlief, kam es zustande, dass ich mit Flo und Andra und so hier die große Band, die heute gespielt hat, wir zusammenkamen und gesagt haben, komm, wir machen wieder Musik und mein Herz brennt für den Lobpreis. Und irgendwie, ja, ich glaube, Gott hat das einfach gemacht, ohne dass ich es wollte, und hat, dass wir die Band angefangen haben, und irgendwann kam dann der Entschluss, okay, wenn ich schon hier die Band mache, dann kann ich nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, ich komme zurück. Und ich persönlich fühle mich gesegnet, auch wenn hier vieles manches chaotisch ist oder auch manchmal einfach ein bisschen, ja, wir sind halt einfach Menschen, sage ich jetzt mal, und ich leider auch und auch nicht perfekt bin. Aber ich glaube, Gott hat Großes vor. Ich habe es euch gesagt, wo ich am Anfang des Jahres mal Zeugnis geben sollte, warum ich zurückgekommen bin. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde wieder voll ist und dass auch der Nebenraum voll ist, dass wir uns tatsächlich wieder überlegen müssen, ob wir hier die Wand durchbrechen müssen, einfach weil wir sind Menschenfischer. Wir haben es heute Morgen, Louis hat es in den letzten Wochen immer wieder gepredigt, wir sind Menschenfischer. Es ist unser Auftrag, hier loszulegen und nicht nur für uns zu sein. Das würde ich mir ganz arg wünschen. Da gibt es natürlich viele Facetten, wo man das machen kann. Und von daher überlegt euch die Fragen. Lest euch diese Sachen einfach nochmal durch im Mose-Text. Was ist euer Auftrag? Wo ist euer Platz? Ihr wisst, wir sind in dieser Gemeinde klein. Wir haben viele Plätze, wo man anlegen kann. Also ihr werdet sicherlich einen Platz finden, wo Gott euch einfach haben will. Und dass, wenn ihr euren Auftrag ausmacht, dann wird, glaube ich, auch wieder Freude in diese Gemeinde kommen. Und das auch für die Jugend, dass wieder die Jugend da ist, dass wieder Kinder da sind, das würde ich mir zumindest ganz arg wünschen. Genau. Ich würde gern einfach, dass wir gemeinsam beten für unsere Stadt, für unsere Arbeit. Okay.
Mir brodelt, bevor wir beten, ein Riesenanliegen auf dem Herzen, wenn ich darf.
Ja, ja.
Und zwar haben wir bei den Pfadfindern gerade eine Riesennot. Wir haben bei den Wölflingen und Bibern immer mehr Kinder. Und es kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und gleichzeitig, die letzten Wochen, springt ein Mitarbeiter nach dem anderen ab. Ganz unterschiedliche Gründe, persönliche Arbeit, Schule, sodass wir Kinder, die eigentlich weitergehen müssen in höhere Gruppen, fast nicht abgehen können. Es ist irgendwie mega der Wurm drin. Also gleichzeitig viele Kinder, die kommen wollen, die sagen, und Eltern, die sagen, wir finden es toll, wir finden die Arbeit toll. Und ein paar Menschen, die das Gefühl haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es schaffen soll. Und gleichzeitig, also wir haben bei den Wölflingen an die 30 Kinder, wenn alle da sind, und manchmal zwei oder drei Mitarbeiter und gleichzeitig Kinder, die viel Aufmerksamkeit brauchen, die psychisch labil sind, wo einem das Herz blutet, weil man weiß, ich habe die Zeit nicht jetzt, mich um den mehr zu kümmern, oder ich kümmere mich um den und gleichzeitig habe ich einen Sack voll andere Kinder, die eigentlich lieb sind, aber denen die Aufmerksamkeit abgeht, die ihnen eigentlich auch zusteht. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr vielleicht mit dran denkt im Gebet, dass Gott da einfach Wege auftut oder Herzen berührt, dass Menschen sagen, hey, ja, ich fühle mich gerufen, ich möchte damit einsteigen, einfach wieder mitmachen. Und dass der Strom an Kindern natürlich dann möglichst auch nicht abreißt.
Das Gleiche gilt übrigens auch für die Sonntagsschule und auch für die Jugendarbeit. Also wir haben ganz viele Plätze für Mitarbeit. Werbeblock. Nein, aber es ist einfach, Menschen sind da und sie wollen gern ein Zuhause haben. Und viele Menschen sind tatsächlich einfach auf der Suche. Das gilt nicht nur für die Kinder- und Jugendarbeit, sondern das gilt, glaube ich, auch für jeglichen Bereich. Und von daher würde ich gern einfach, dass wir tatsächlich gemeinsam aufstehen und für unsere Gemeinde beten. Vielleicht auch persönlich für euch, wo ihr einfach euren Einsatz wieder seht, wo Gott euch vielleicht auch wieder haben will und wachrütteln möchte. Und dass wir als Gemeinde auch wieder zusammenstehen können und ja, die Freude des Herrn tatsächlich auch ausstrahlen, weil dann kommen die Leute. Das kann ich euch versichern. Papa, ich danke dir einfach für diese Gemeinde. Ich danke dir für, dass wir uns hier treffen können, dass wir die Freiheit haben, wirklich in deinem Namen Dinge zu tun, dass wir ein Licht sein können für diese Stadt.
Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Herr Jesus, du hast uns diese Worte zugesagt und wir spüren sie in unserem Leben. Du warst bei uns, dafür können wir dir danken. Und Herr, wir sehen jetzt, dass immer wieder ein Neubeginn nötig ist. Es kommen neue Menschen auch bei den Pfadfindern. Siehst du die Schwierigkeiten, dass das irgendwie, dass es nicht zusammenpasst. Ach Herr, dein Segen möchte beide bei uns sein. Er möchte unsere Gemeinde erhalten und möchte uns noch immer die Gesinnung zu dir geben. Und die Liebe, die wir untereinander brauchen. Amen. Stadt geworden hast, ja, auf dem Städtchen. Und wir danken dir dafür, dass du ja,
Gedanke, sondern riesig bist und es unsere Gedanken einfach auch durcheinander werfen lässt. Da, wo wir denken, das ist richtig, denkst du ganz oft anders. Und Herr, wir beten einfach eine Strategie für Weltzahlen. Ja, sie einzunehmen im Gebet, ja, und im Prophetischen und in dem Vorleben, was du uns einfach gegeben hast, wo wir einfach vorleben sollen, Herr, dass wir einfach Weltzahlen erreichen, dass wir unsere Nachbarn erreichen, dass wir die Schulen erreichen, Herr, dass wir Drogensüchtige erreichen, dass wir Leute erreichen, die einfach an Angruppen sind. Vater, wir sehen den Weltzahlen, stellen in den Schutz des Guts Jesu und rufen den Sieg Jesu Christi über diese Stadt aus. Im Namen Jesus.
Ja, Herr, du sagst, lasse die Kinder zu mir kommen. Und wenn die Eltern und die Kinder hier auf mir stehen, den Vater nehmen. Große, bitte dir, dass du auch die nötigen Mitarbeiter zum Ausdruck schickst, Herr. Du wirst es schenken. Ich glaube, das ist ganz fest, Herr. Und ich will dich auch bitten, dass du, ja, dass du sie mit allen Notwendigen ausrüstest, dass sie brauchen, Herr. Ja, dass die Mitarbeiter für dich brennen, ein Herz für dich haben, Herr. Dass sie bis den Kindern zeigen, dass sie dich nicht nur im Herzen, sondern auch auf den Lippen haben. Ja. Und dass dein Segen da weiter und weiter werden kann. Ja. Und ich will dich loben und preisen für alle Bewahrung, die du in den letzten Jahren immer wieder geschenkt hast. Und ja, dass wir wissen dürfen, du bist immer da und du hast Acht auf alle. Und wir können dich nur loben und preisen dürfen.
Danke, Jesus, für die Gemeinde, für jede einzelne Person, die hier einfach ja, sich in dein Reich investiert. Ich danke dir einfach, dass du eine neue Einheit schenkst, dass du eine neue Freude schenkst in jeder einzelnen Person, ja, und dass du einfach ja, jeden dort abholst, wo er ist und dass du eine Berufung in ja, jedes einzelne Individuum in mir geschenkt hast und gelegt hast. Und ich bitte dich einfach, dass da ganz, ganz neuer Mut hereinkommt und dass Leute einfach die vielleicht vergessen haben oder nicht mehr gesehen haben, dass sie für bestimmte Dinge berufen sind, dass sie einfach neu in Mut fassen. Und dass diese Gemeinde wirklich ja, eine tolle Berufung hat, hier Dinge zu verändern. Und ich danke dir, dass du auch Jungs und Kinderdienst in meinem Leben auch, dass die Leute, die hier vor Ort auch dazu berufen sind, dass es einfach in ihnen erwacht und dass so ein Same aufgehen lässt in ihrem Herzen und in ihrem Geist. Und dass einfach eine wundervolle Zusammenarbeit hier ist. Und ich danke dir, dass du diese Gemeinde segnest. Ja, dass du Schutz über ihn ausbreitest und dass du einfach den Weg bereitest für neue Dinge gekommen und für sie als Familie zusammenzuleben, sich zu stärken, gegenseitig zu schützen, miteinander zu beten. Ich danke dir dafür.
Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du da bist, dafür, dass du auch neue Wege auftust, dafür, dass du Veränderung schenkst, Herr. Herr, hab du Dank für die Schüler, die jetzt in die erste Klasse gehen und auch für die, die in ihrem Leben etwas verändern. Für Simon, der sich taufen lässt, Herr. Für Luis, der da ist und dir auch neue Wege sucht, Herr. Hab du Dank, dass du derjenige bist, der Wege bereiten kann. Und schenk du uns auch eine Offenheit für Neues. Schenk du uns eine Offenheit für Berufung, für das, wofür wir gerufen und berufen sind, Herr. Schenk du, dass es hier Veränderung tut, dass dein Licht scheint, Herr, über allem, dass deine Freude groß ist.
Und Papa, ich möchte dich einfach stellvertretend für uns bitten, dass du uns unsere Schuld, die wir hier aufgeladen haben, innerhalb der Gemeinde, dass du sie uns einmal wieder wegnimmst, dass wir sie ans Kreuz bringen. Du siehst, dass wir ganz oft miteinander streiten und uns nicht verstehen. Und dass wir uns Dinge vorwerfen und auch lästern. Ich bitte dich einfach, nimm du diese Sachen einfach weg. Mach du diese Gemeinde wieder heil. Lege deinen Segen auf sie. Und ich bitte dich einfach, lass die Freude wieder in unsere Herzen einkehren. Dass wir einfach wirklich ein Licht sind, dass wir Salz sein können in dieser Stadt. Damit diese Stadt wirklich einfach heller leuchtet ist auf dem Berg. Dass sie die Suppe quasi gut schmeckt. Dass wir eine Freude daran haben, hier zu sein, dass die Leute positiv auf uns reagieren. Hab du schon Dank dafür, dass du einfach Großes hier vorhast in unserem kleinen Kaff Welzheim. Und ich bitte euch einfach, das Vaterunser gemeinsam noch zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dankeschön. Ihr könnt euch setzen.